Wir begrüßen euch zur 56. Folge von Hightech, eurem Systemupdate. Wir, das sind Alexander Amon.
Hallihallo.
Und ich bin Peter Zellinger.
Heute geht es um Metas Stalker-Brillen, einen smarten Ring mit Abo-Pflicht und das vielleicht beste Remake des Jahres, Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Willkommen bei Hightech, eurem wöchentlichen Systemupdate mit Alex und Peter.
Lieber Alex, ich bin ja seit einer Woche Brillenträger und wir sehen uns ja jetzt im Videocall. Na, und wie schaue ich aus? Ha?
Ehrlich, wie der Obernerd aus der 5. Klasse.
Ja, schönen Dank. Das ist durchaus Absicht. Ich trage nämlich die Meta Fury, wie sie heißt.
Haben wir letzte Woche ja angekündigt und
genau.
Du bist jetzt damit herumgelaufen.
Ich bin jetzt damit herumgelaufen. Mein initialer Eindruck hat sich bestätigt. Die KI da drinnen ist wirklich saudumm.
Mhm.
Aber so die Hardware, es ist schon ganz lustig. Also muss man schon sagen, da kann man schon was anfangen.
Du hast das Sonnenbrillenmodell genommen. Es gibt es ja auch mit Klarsicht. Und genau. Weil du ja das beim Sport als Action-Cam nutzen möchtest.
Genau, ich habe es gerne als Action-Cam beim Radfahren ausprobiert.
Mhm.
Und da funktioniert das wirklich großartig. Also wie funktioniert das? Man hat links und rechts von den Bügeln sind zwei kleine Kameras verbaut. Und damit kann man 3K Ultra-HD-Videos aufnehmen.
Wow.
Vor mir jetzt bitte nicht, was 3K ist. Ich bin da immer...
Das höre ich auch zum ersten Mal.
Ja, es ist 3K. Wenn du nur 1080p aufnimmst, dann kannst du sogar mit 60 Frames aufnehmen. Schaut super aus, super flüssig. Alles cool. Und das ist tatsächlich als Action-Cam wirklich brauchbar. Also ich habe es beim Radfahren eben aufgehabt und dann kannst du eben 5 Minuten lang aufnehmen. Nach 5 Minuten stoppt das Ding wahrscheinlich auch seine Privacy-Funktion, dass du nicht ständig aufnehmen kannst. Und du hast eben so ein 100-Grad-Sichtfeld. Das heißt, das Ganze wirkt auch so ein bisschen, so ein bisschen fischaugenmäßig. Schaut halt super cool aus, wenn du irgendwelche Landschaftspanoramen anschaust.
Mhm.
Dafür ist wirklich super. Also die Kameraqualität kann man echt nicht meckern. Auch die Fotos werden richtig gut und das kannst du auch direkt am Gehäuse selber auslösen. Also wenn du da drauf drückst, dann, wenn du auf den Bügel drückst, dann ploppt einmal kurz ein LED auf und zeigt an, dass du jetzt ein Foto gemacht hast. Das soll auch anderen anzeigen, dass du jetzt eben gerade ein Foto machst. Alles super. So, das Einzige, was mir aufgefallen ist, sobald die Leute wissen, dass du so eine Brille auf hast,
sinkt die Stimmung.
Ihr Verhalten.
Ja,
ja genau. Also Kenner erkennen sofort, also diese zwei Kameralinsen an der Brille sind recht prominent.
Mhm.
Aber wenn einer sowas noch nie gesehen hat, denkt er sich, er ist eine große Brille. Also es ist noch nie jemandem aufgefallen, dass ich diese Brille aufhabe. Ich habe die jetzt auch im öffentlichen Verkehr aufgehabt. Ich habe damit gefilmt, Fotos gemacht, es ist auch niemandem aufgefallen, dass da diese LED leuchtet. Also das kannst du völlig vergessen. Wenn du den Leuten aber sagst, hey, ich mache schnell mal ein Foto und du drückst auf die Brille, dann wird es irgendwie die Situation, nennen wir es mal, ein bisschen komisch, weil die zweite Frage, filmst du das gerade? Was tust du da gerade? Hast du mich gerade angeschaut? Also man fühlt sich auch mit der Zeit selber wie ein Stalker, auch wenn man selber gar nicht filmt oder irgendein Foto macht damit.
Mhm. Ich meine, was mich interessiert, wir waren ja letztens bei einer Präsentation, ich glaube, ich habe sie auch letzte Woche kurz erwähnt, wo einer halt die Klarsicht-Version hatte. Also der hat es auch wirklich als optische Brille, hat er gemeint. Und
genau.
Also im Raum wäre es niemand aufgefallen und da war eigentlich eine Präsentation eben unter Embargo. Deshalb hat er dann gesagt, ob er es abnehmen soll. Er filmt eh nicht, aber die Kollegin hat dann gemeint, na bitte nimm es runter. Also ich glaube, das ist schon, ne? Also das ist irgendwie, die Idee grundsätzlich ist cool, aber ich meine, man ist dann irgendwie, man fühlt sich beobachtet.
Ja, ja, es ist ein Privatsphäre-Albtraum eigentlich mal wieder. Dabei haben wir in Europa ja nur die beschnittene Version, also in den USA stehen ja schon viel, viel mehr Funktionen zur Verfügung.
Aber weißt du so, welche?
Eben zum Beispiel diese Gesprächsverstärkung, die gibt es bei uns noch gar nicht. Das ist dieses berühmte Ding, das hinter der Paywall verschwinden soll. In den USA, oder wenn du halt die Sprache auf US-Englisch umstellst, kannst du zum Beispiel auch KI-geklonte Stimmen von Prominenten haben. Also dann spricht die Meta-KI in der Stimme von John Cena mit dir.
Weiß John Cena das?
Ich hoffe, aber bei Meta bin ich mir dann nicht so sicher. Du kannst sogar die Judi Dench einstellen, was ich auch sehr spannend finde. Mhm. Das ist schon sehr lustig, weil die haben auch, der sagt dann nicht, ja, ich habe ein Foto gemacht, sondern er sagt irgendwie, let's rock oder so.
Okay.
Das ist schon sehr lustig. Du kannst über das Ding erstaunlich gut Musik hören und erstaunlich gut Podcasts hören, weil das hat zwei offene Kopfhörer in den Bügeln verbaut. Die sind, die machen, glaube ich, ich muss jetzt schon einmal nachschauen, die machen sogar so einen Direktübertragung, so einen Knochenschall-Spassettel machen die. Das klingt erstaunlich gut. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit guten Over-Ear-Kopfhörern oder so, aber so unterwegs schnell mal einen Podcast aufdrehen, funktioniert hervorragend.
Aber hast du es im Zug oder der U-Bahn verwendet und hast du gut gehört und hat dein neben dir Sitzender auch mitgehört?
Der neben dir Sitzende kann mithören, wenn du es wirklich auf volle Lautstärke drehst, dann kann er nicht wirklich mithören, er hört nur das, was ist, genau. Also wenn man damit telefonieren will, auch das geht, weil es ist im Prinzip ein Bluetooth-Kopfhörer, also ein Bluetooth-Headset, hört man jetzt den anderen nicht, das ist egal. Es ist jetzt, wenn du in einer sehr lauten Umgebung bist, ist jetzt natürlich der Musikgenuss oder so ein Podcast, da geht das schon mal unter, weil du halt die Außengeräusche immer lauter hörst, als das von der Brille kommt. Aber wir haben es jetzt auch beim Radfahren ausprobiert, zum Beispiel miteinander zu telefonieren. Eben, dass wir so ein bisschen in Kontakt bleiben, wenn einer weiter vorfährt und so. Mhm. Wissen du, das funktioniert erstaunlich gut. Also von der Hardware wirklich bin ich echt begeistert. Es ist nur die KI dahinter. Also wenn du so weiter auf diese Sprachassistentenfunktionen zugreifst, da fällt das Ganze dann auch so ein bisschen auseinander, weil diese Meta-KI, ja, sagen wir mal so, die erinnert mich ein bisschen an die Siri der frühen 2010er Jahre.
Mhm. Ich meine, was mir aufgefallen ist, wie ich es kurz aufhatte, war, dass ich die Frage auf Deutsch stellen konnte, die Antwort aber auf Englisch war.
Genau, solche Dinge passieren ständig. An das gewöhnt man sich.
Sie kann auf Deutsch antworten?
Sie antwortet normalerweise auf Deutsch, nur manchmal eben auf Englisch, warum auch immer. Es sind auch so wirklich so Trottelbefehle, wirklich so starte Google Maps und navigiere mich zur nächsten Post oder so. Mhm. Kommt in 2 von 3 Fällen, nein, das kann ich nicht, da musst du zuerst die Standortfreigabe aktivieren. Spoiler, die Standortfreigabe ist aktiviert. Wenn du jemanden anrufen willst, ist das so wie kennst du noch von früher diese Autos, diese ersten, die diese Sprachsteuerung hatten. Mhm. Und du bist gefahren und du hattest ein Motorengeräusch und dann hast du irgendwann mal gesagt, geh, ruf in Karl an. Und dann hat das Ding einfach immer irgendwas gemacht, nur nicht den Karl angerufen.
Ja.
Das ist da genauso. Also wenn du das sagst, schick meiner Frau, Name von Frau einfügen hier, ein WhatsApp. Ich weiß nicht, wer die Fotos gekriegt hat, meine Frau weiß nicht.
Okay.
Apropos, das hat jetzt ja nach Dickpick geklungen, mir ist tatsächlich letztens aufgefallen, dass ich damit auf der Toilette war und weitergefilmt habe. Auch das war sehr interessant. Das ist,
also auch selbst jetzt, sollte man aufpassen.
Ja, man sollte selber aufpassen. Also du hast auch innen ein kleines LED eingeblendet, das dir anzeigt, dass du aufnimmst. Nur das ist so dezent, das fällt dir gar nicht auf. Dafür habe ich jetzt auf ewig einen tollen Videoclip, der in meinen Google Fotos weiterlebt. Und
sehr gut.
Ja.
Was mich noch interessieren wird, wäre, hast du sonst irgendwelche Overlays vor dir oder ist es komplett ohne dem?
Nein, das ist die Variante ohne den Overlays im Glas selber. Das ist nämlich, ich habe gleich mal zum billigsten gegriffen, also wobei billig relativ ist bei 309 Euro. Ich habe jetzt keine Overlays, also reine akustisches Feedback gibt es. Mhm. Für diese Overlays brauchst du, die gibt es jetzt in dieser billigen Schiene von Meta ja auch noch gar nicht, also den Meta Glasses, die Overlays kriegst du ja nur bei den Ray-Bans und die sind deutlich teurer und da brauchst du dann auch dieses Armband zum Steuern.
Ah ja, genau.
Mhm. Weil, kurz zur Erklärung, man will ja nicht ständig mit Sprachkommandos hantieren oder mit Sprachkommandos in der U-Bahn sitzen, darum gibt es ein Armband dazu, mit dem kannst du mit so kleinsten Bewegungen auch in der Hosentasche zum Beispiel auf einer virtuellen Tastatur tippen oder eben so Menüpunkte auswählen. Das machst jetzt bei dieser Brille alles einfach in der App.
Okay. Das heißt, du hast dann die, welche App ist das? Die
Meta-Glasses. Die AI-App, diese tolle App, wo ausschließlich KI-Slop drinnen wohnt und da hast du dann einen Reiter mit Geräte und da kommst du erst zur Brille. Okay. Das ist auch so ein bisschen. Meta versucht es gerade wirklich mit der Brechstange, seine KI-Produkte in die Welt zu bringen. Hm. Ja, die Hardware ist super, die KI-Produkte sind es eher nicht. Noch ein Punkt, der mir wirklich taugt, du hast den Case dabei, das ist ein, ich habe extra die Form nochmal gegoogelt, warte mal, das ist in Form eines Tetraeders.
Mm.
Also einer so einer langgezogenen Pyramide für alle, mhm. Geografie.
Und Toblerone hätte ich gesagt.
Geometrieunterricht nicht aufgepasst haben. Toblerone ist ein sehr schöner Begriff. Und jetzt ist das ziemlich groß. Also ich mache jetzt gerade visuelle Beschreibungen im Podcast immer gut. Und du kannst dieses Case, das ist gleichzeitig die Ladeschale, also da steckst du die Pille rein. Und wenn du das nicht brauchst, kannst du den ganzen Anschluss hier einfach wegklappen. Und dann hast du das so ganz, ganz flach in der Tasche. Also es ist schon irgendwie cool gemacht.
Mhm, für eine Softwarefirma?
Ich teile, ja, für eine Softwarefirma gar nicht schlecht. Also es zahlt sich schon aus, dass sie sich die ganzen Hardware-Designer geschnappt haben. Und jetzt muss ich die Brille runternehmen, weil sie beginnt jetzt nämlich zu quatschen. Sie liest dann nämlich auch jede WhatsApp und jede Facebook-Nachricht und jede jedes Instagram-Kommentar vor. Mhm. Das sollte man eher deaktivieren, weil das ist halt, so einer wie ich, der halt ständig auf WhatsApp herum kommuniziert, etwas mühsam. Vor allem, fängt man an, wie früher bei der Zeitansage, bei der Mobilbox, bei A1. Neue Nachricht von 0664. 1, 2, 3, 4. Und du denkst, ja, ich weiß eh, wer das ist, komm. Und das ist da genauso. Neue Nachricht von Alexander Amon um 16.23 Uhr. Er schrieb, ja, können wir machen.
Das ist, ja. Ich meine, Apple-User kennen das auch. Also ich habe das auch, dass er mal, wenn ich die AirPods drin habe, manchmal einfach die WhatsApp-Nachrichten vorliest und die Namen dahinter falsch prononziert. Schön. Ich habe es irgendwann deaktiviert, jetzt hat sich's wieder aktiviert. Ich drehe durch, macht mich extrem fertig. Aber trotzdem, kurzes Fazit. Ich glaube, du hast 309 Euro bezahlt, hast du gesagt. Genau. Würdest du das empfehlen? Würdest du das nochmal machen?
Also nur, wenn man die 309 Euro wirklich nicht besser anlegen kann. Also sonst würde ich wirklich auf die nächste Generation warten. Wenn du sagst, du willst eine coole Actioncam, du willst eine coole Brille haben, mit Actioncam integriert, super. Wenn du sagst, du willst damit Fotos machen, super. Aber wegen der KI-Funktionen würde ich keinen Cent ausgeben. Dafür sind die einfach viel zu schlecht, viel zu unausgereift und auch viel zu unzuverlässig.
Ich würde sagen, wir starten mit dem Newsflash diese Woche und der hat sogar einige lokale Großereignisse. Wir fangen an mit dem Mobilfunkmarktführer A1, Telekom Austria. Die verabschieden sich nämlich nach 20 Jahren von der bekannten Billiglinie Bob. Grund dafür ist angeblich die interne Bereinigung des Portfolios. A1 will die operative Komplexität senken, sagen sie. Da der Konzern zuletzt über 27.000 verschiedene Tarife parallel verwalten musste. Das kann ich mir sogar vorstellen.
Bei A1 kann ich mir das vorstellen, ja.
Für die rund 400.000 betroffenen Bob-Kunden erfolgt die technische Umstellung am kommenden Wochenende. Die vertraglichen Konditionen und Tarife bleiben unverändert. Allerdings müssen Kunden manuell auf die Mein A1-App wechseln. Als Ausgleich erhalten ehemalige Bob-Nutzer ohne Aufpreis Zugang zum 5G-Netz sowie zu den Serviceleistungen der Kernmarke A1.
Böse Zungen behaupten, ja, es gibt keine Serviceleistungen bei der Kernmarke A1, aber wir müssen mal den Pressesprecher einladen, der muss uns das mal erklären. KI-Avatar Charlotte schult die Polizei in Oberösterreich. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich setzt im Kampf gegen Cyberkriminalität künftig auf künstliche Intelligenz. Der neu vorgestellte KI-Avatar Charlotte, eine digital generierte Polizistin, die sogar so ein bisschen hölzern im oberösterreichischen Dialekt spricht, soll künftig Schulungsmaterialien aufbereiten und Trainingsszenarien für Polizisten und Staatsanwälte erstellen. Eine Vollautomatisierung der Polizeiarbeit schließt die KI im Werbevideo selbst aus, und zwar mit den Worten, des hof ich nicht. Landespolizeidirektor Andreas Pilsel nutzte die Präsentation auch für Kritik am Datenschutz, der die Ermittler im Wettlauf gegen Kriminelle oft ausbremse. Jetzt könnte man fragen, ja, dann waren die Oberösterreicher die Ersten, die eine KI-Polizistin in den Dienst gestellt haben. Nicht ganz. Die weltweit erste KI-Polizistin ist Charlotte nicht. Erst vor kurzem stellte die japanische Polizei mit Aiko, also mit Aiko, verstanden, ein ähnliches Projekt vor.
Und dann gibt es noch was zu den Milliardenverlusten bei Trumps Kryptocoin. Eine aktuelle Analyse der Firma Nansen zeigt, dass rund 1 Million Investoren mit Donald Trumps Meme-Coin Strump massives Geld verloren hat.
Strump.
Strump. Du Strump.
Mit Strump.
Insgesamt wurden rund 3,8 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt, nachdem der Kurs der Fantasiewährung um 98% von seinem Höchststand, der war damals 75 Dollar, auf aktuell 1,66 Dollar eingebrochen ist. Während Kleinanleger und Unterstützer also herbe Verluste beklagen, war das Projekt für die Familie Trump ein Riesengeschäft. Eines von vielen, wie wir wissen. Der US-Präsident selbst verdiente mit dem Coin nämlich rund 636 Millionen Dollar. Kritiker und betroffene Kryptoinvestoren sprechen vom legalen Betrug, da Trump seine Präsidentschaft und seinen Social-Media-Kanal Truth Social gezielt zur Vermarktung der Währung nutzt, während seine Regierung gleichzeitig die Regulierung solcher Meme-Coins verhindert hat.
Wow. Hätte man auch nicht gedacht, dass man mal dem US-Präsidenten ein Pump-and-Dump-Scheme unterstellen kann.
Und das nicht, also das nur eins von vielen Dingen ist, die man sich regelmäßig fragt, wieso die sein
ja,
dürfen.
Es ist, es ist spannende Zeiten, in denen wir leben, das auf jeden Fall. Alex.
Jawohl.
Du bist jetzt Ringträger, habe ich gehört.
Ja,
das ist so ein. Ich meine, du schaust ein bisschen aus wie so ein Hobbit, ja?
Ja. Der schon einmal im Berg reingefallen ist, ja.
Genau. Nein, du hast einen neuen Ring, habe ich gehört.
Jawohl, Aura hat bereits die 5. Generation an Smart-Ringen. Und so wie du jetzt mit Brille rumlaufst, laufe ich jetzt mit einem 2. Ring herum, neben meinem Ehering. Und der ist sehr dezent, muss ich sagen. Der ist 40% kleiner. Genau, der ist 40% kleiner als sein Vorgänger. Ist jetzt nur noch 2,2 Millimeter dick und relativ schmal, 6 Millimeter, 2 Gramm Gewicht. Also den spürst du kaum. Also ich habe einen anderen von Ultrahuman, glaube ich, heißen die hier irgendwo rumliegen. Also der wirkt massiv im Vergleich.
Hat der innen auch noch diese Knubbel? Weil das ist das, was mich immer so am meisten gestört hat.
Also Knubbel, du hast halt diese Sensoren, die stehen ein bisschen raus. Ich habe mir den Ring ein bisschen zu groß bestellt, den gibt's ja in den Größen 6 bis 13. Ich habe mich dann für 11 entschieden, weil ich es auch am Mittelfinger habe. Ist halt jetzt im Sommer auch immer so eine Sache, wenn die Finger so anschwellen. Ich wollte ihn halt nicht mehr runterbekommen, deshalb habe ich die Größe genommen. Aber beim Abziehen hätte ich jetzt keine Reibungspunkte, die jetzt negativ aufgefallen wären.
Und aus was ist der gemacht?
Also laut Hersteller allergiefreies Titan.
Titan.
Und eine neue extrem harte PVD-Beschichtung, dass quasi die Kratzer, die man in der Vergangenheit oft hatte, irgendwie eben nicht irgendwie nach Tag 1 zu sehen sind. Ich habe in einem Test gelesen, dass das sehr wohl, also wenn du willst, kriegst du Kratzer rein. Ich habe jetzt nach 2 Wochen, schaut er noch sehr neu aus. Ich gebe ihn jetzt auch beim Duschen nicht mehr runter und beim Trainieren habe ich eh Handschuhe an. Also da schaut mein Ehering schon geschundener aus, der ist aber jetzt auch schon ein bisschen länger an meiner Hand.
Du hast es eh schon angesprochen, Training, das ist nämlich an der Haupteinsatzzweck dieses Rings. Also das ist so eine Mischung aus Smartwatch und Fitnessarmband.
Genau, also grundsätzlich, ich bin ja auch der sich von der Smartwatch trennen möchte. Aktuell habe ich jetzt wieder, jetzt habe ich gar nichts oben, die Apple Watch im Einsatz, aber die hält ja nur einen Tag. Also es ist genau das, es soll Trainings irgendwie tracken, also wenn du laufst, wenn du schwimmst, whatever, und halt auch Gesundheitschecks machen. Also natürlich Schlaf, was auch super ist, weil der Ring hält circa eine Woche. Also auch wenn du ihn Tag und Nacht oben lässt, was natürlich viel einfacher ist als jetzt bei einer Apple Watch oder ich glaube, die Pixel hält ja auch nur knapp einen Tag. Also die musst du wirklich dann...
Ja, die aktuelle ist so 3 Tage.
Ah, okay. Aber du musst sie halt dann trotzdem regelmäßig aufladen und den kannst du halt wirklich eine Woche oben lassen. Und einmal die Woche duscht man sich eh nicht, da lädt man dann halt auf.
Ja, also manche Leute haben das Problem mit dem Duschen gleich gar nicht.
Ja, sehr überbewertet.
Völlig überbewertet.
Grundsätzlich.
Stinkt eh gleich wieder.
Ja, eben, gerade bei der Hitze. Also die Sensoren wurden natürlich verbessert und das merkt man auch. Also die Messung ist relativ genau. Ich habe es halt mit der Smart Watch ein bisschen verglichen. Natürlich gibt es Abweichungen. Die eine zählt 5000 Schritte, die andere 4500 Schritte. Bei der Herzfrequenz sind sie sich nicht ganz einig. Aber es zeigt, also grundsätzlich, ich glaube, es sind auch die wenigsten Menschen, die dann jeden Tag schauen und die ganzen Werte checken in der App. Es geht ja eher darum, ob du Unregelmäßigkeiten auftreten.
Das sagen ja auch die Hersteller meistens selber dazu. Das ist jetzt keine hundertprozentig exakte Messung. Manche Messwerte, so diese, es gibt ja Messwerte, die werden überhaupt nur aus den Langzeitdaten überhaupt geschätzt. Also das sind keine echten Messwerte. Das wollen diese Dinger ja auch eigentlich gar nicht sein.
Genau. Aber du hast halt, und ich glaube, das haben ja die meisten Smartwatches mittlerweile auch, Health-Radar, Laborwerte, also diese proaktive Überwachung von eben Blutdrucktendenzen oder Atemaussetzern im Schlaf. Also das kann festgestellt werden und das ist relativ detailliert. Du hast dann eben in der App, in der Aura-App halt echt unzählige Statistiken und du hast dann auch eben Unregelmäßigkeiten farblich markiert, also zum Beispiel auch ein Stresslevel, eben den Schlaf, REM-Phasen und so werden dann natürlich angegeben, wie lang die sind. Aber eben, du siehst in einer Grafik recht gut, okay, wow, da bin ich jetzt in einem roten Bereich und könnte dann zum Arzt gehen, wenn das jetzt mir auffällt und mich dann checken lassen, je nachdem, was dieser rote Wert eben ist. Und ich finde, das, den Job macht's halt wirklich gut. Und ich finde, das Ding stört halt im Schlaf wesentlich weniger als eine Smartwatch. Also ich mag eine Uhr eigentlich im Schlaf nicht oben haben und der Ring, finde ich, stört da wesentlich weniger.
Wo gehen die Daten hin? Das ist ja auch immer so eine Frage bei diesen Gadgets. Also bei der Smartwatch wissen wir es alle, ja, Apple, Google,
ja.
Die Daten oder bei der Huawei Smartwatch, irgendwer in China, wahrscheinlich alle, keiner
ja. Weiß es nicht. Also sympathisch an Aura ist, finde ich, es ist ein finnisches Unternehmen. Mhm. Also du hast tatsächlich trotzdem natürlich diese Weitergabe an Dritte, aber da ist auch zum Beispiel drinnen, du kannst das, also in meinem Fall mit der Apple Health App kombinieren. Also, dass sich die ein bisschen absünken. Also, von daher, also, ich würde jetzt einem finnischen Unternehmen mehr trauen als einem chinesischen oder einem US-Unternehmen.
Im Zweifel unterliegen die Finnen der DSGVO,
sonst genau.
Schlafen wieder alle ein. Aber ein finnisches Unternehmen
wurscht.
Hat halt andere Auflagen als ein US-Unternehmen, wobei die hätten theoretisch eh dieselben Auflagen, wenn sie bei uns Geschäfte machen, aber sie sind dann meistens wurscht. Kennen wir eh. Na, aber das macht es ja schon mal grundsätzlich sympathisch.
Ja, also ich finde das auch. Also die Herkunft von dem Unternehmen finde ich sehr, sehr sympathisch.
Jetzt kommen wir natürlich zum Elefanten im Raum. Was kostet denn die Hits?
Es ist tatsächlich, und das ist das der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt in Verbindung mit diesem Ring habe. Sonst hätte ich gesagt, kauft euch den, wenn ihr euch quasi für einen smarten Ring entscheiden wollt, weil es wirklich, wie gesagt, Tragekomfort, dünn, klein, tolles Tracking. Aber es fängt an beim Einstiegspreis, der liegt bei etwa 400 Euro. Kommt auch auf die Farben an. Also es gibt irgendwie Gold, Roségold, Silber, die sind sogar ein bisschen teurer, also gebürstetes Silber. Den schwarzen, den ich habe, beziehungsweise den normal silbernen, die kosten eben 400 und die anderen fast 500 Euro oder 450. Also das ist schon einmal ein Einstiegspreis, wo jetzt nicht jeder sagt, ja cool, das hole ich mir am Wochenende.
Das nehme ich im Vorbeigehen mit.
Genau, also da ist wirklich, also das ist für Leute, die das Tracking wollen. Ich meine, eine Smartwatch kostet auch das Geld circa.
Ja.
Jetzt muss ich halt sagen, was ist mir wichtiger, quasi der Komfort des Unsichtbaren oder ich möchte halt einfach eine Uhr, die halt mir auch Nachrichten anzeigt oder whatever. beides, glaube ich, werden sich die wenigsten checken, weil ich, das ist ja dann recht teuer. Was mir aber eher aufstößt ist, und das trauen sich die anderen Hersteller noch nicht, eigentlich 99% der sinnvollen Daten, also das Tracking über einen Tag hinaus, was du halt für Schlaftracking und so eigentlich brauchst, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen, liegt hinter einem Abo-Modell.
Au.
Und das sind 6 € im Monat oder 70 € im Jahr. Kann man auf der Aura-Seite gleich quasi mit dem Kauf des Rings abschließen. Ist natürlich jetzt, es ist 6 € im Monat, ist eh nicht viel. Ne? Ja, das sind 3 Red Bull. Aber
sexy ist es auch nicht.
Es ist halt nicht sexy und es ist halt in Zeiten wie diesen, wir haben es eh, glaube ich, schon regelmäßig angesprochen, Abos, ne? Du hast halt 5, 6, 7 laufen. Du hättest nicht gern jetzt ein neues Hardware-Teil, das 400 € kostet und dann noch laufende Kosten on top.
Wenn die Hardware subventioniert ist und das Ding kostet 150 € und dann zahle ich die 6 € im Monat, dann lasse ich mir das einreden. Aber nicht bei einer Hardware um mindestens 400 €.
Genau.
500 €. Da tue ich mir argumentativ schwer, glaube ich.
Also das ist auch mein Hauptding, finde ich. Also eben genau, was du sagst. Also wenn das ein minimaler Einstiegspreis ist, weißt, und sie holen sich die Kohle quasi übers Abo zurück, ja, wenn du den Ring halt dann 5 Jahre hast, dann passt's, ja, und wenn ich von meinem Produkt überzeugt bin, dann könnte ich ja sagen, mache ich so, aber nachdem die Einstiegshürde schon so groß ist, natürlich kannst du jeden Tag deine Sachen tracken, ja, aber es fehlt die Langzeitbeobachtung und das, ohne dem, ganz ehrlich, bringt der Ring nicht viel, ja.
Der Hacker in mir, also Hacker, haha, in mir meldet sich gerade, wenn ich das Ding jeden Tag mit der Apple Health App synchronisiere, dann macht mir ja die Apple Health App eigentlich die Langzeitauswertung und dann bräuchte ich vielleicht das Abo-Modell nicht mehr. Also zumindest im aktuellen Google Framework, Google Health Connect, müsste das, also könnte das, müsste ich ausprobieren, könnte das eigentlich funktionieren?
Das könnte man mal ausprobieren, ja.
Für
die Wissenschaft. Werde ich das ausprobieren und nächste Woche verkünden, ob das funktioniert hat, dann wird der Verkauf von Aura-Ringen auf einmal in die Höhe schnalzen.
Oh, und wir machen eine große Enthüllung, wie man das Aura-Abo umgehen kann. All das wird schön, die werden uns lieben.
Ja, genau. Und dann aber schnell Affiliate-Link auf die Aura-Seite.
Ja, genau. Aber wir machen es noch besser. Wir sagen, so Leute, ihr macht den Sponsoring oder wir verraten, wie man euer Abo-Modell aushebelt.
Also ihr seht, nächste Woche entweder verraten wir es oder Aura hat quasi die vor der Werbung gebucht.
Genau, also liebe Aura-Leute, falls ihr das hört, ihr habt die Wahrheit.
Gut, bevor jetzt irgendwelche Polizisten zuhören, würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema und das ist eigentlich durchwegs positiv.
Ja, ich habe etwas Positives zu verkünden. Also die erste Überraschung ist, Ubisoft hat da mal nicht reingekackt.
Juhu!
Also, dass das noch passiert, hätten, glaube ich, auch nicht alle erwartet. Nein, es geht natürlich, ich habe es letzte Woche schon angeteasert, um Assassin's Creed Black Flag Resynced. Das ist hat man ein bisschen den Mund voll, wenn man das sagen möchte. Das ist ein Remake vom für viele besten Assassin's Creed, wobei da können wir nachher noch kurz drüber streiten, vom für viele besten Assassin's Creed Black Flag. Das ist das mit den Piraten, die Älteren erinnern sich. Das stammt nämlich ursprünglich aus dem Jahr 2013 und das wurde jetzt, also das erscheint heute, komplett neu gestaltet. Also die haben das komplette Spiel einfach einmal neu gebaut und das erscheint heute in neuer Grafik mit modernem Raytracing und mit allen Spaßzetteln, was du dir vorstellen kannst. Und das ist richtig, richtig gut geworden.
Schön. Ja.
Ich hab eine große Freude. Also für wer es nicht kennt, Black Flag ist halt so ein Assassin's Creed in der Karibik. Man spielt einen Piraten, der auf der Suche nach Gold und Liebe und Freiheit und Unabhängigkeit ist. Also so ein bisschen Braveheart auf hoher See.
So wie wir.
Ja, also, ja. So wie wir, genau, ja. Und das ist halt das übliche Assassin's Creed Gameplay, vor allem aus den früheren Teilen. Man schleicht herum, man meuchelt Leute, man versteckt sich in Heuballen, man klettert auf Türme und beobachtet die Umgebung. kennt man alles, alles wunderbar. Und dazu kommt halt der Schiffskampf, also das alles auf hoher See macht bei dem Spiel einfach doppelt so viel Spaß. Da hat man lustige Kanonen und da singen die Seeleute, wenn nichts los ist, ihre Shanties, da zieht der Sturm auf und dann kann man wie bei GTA im Autoradio kann man dann umstellen, welche Shanties die Typen singen sollen. Es ist einfach so schön. Und dann schreit irgendeiner, ho, Master Heu, und dann siehst du irgendein spanische Flagge und dann kannst du die überfallen und kannst das Schiff entern und den Kapitän verprügeln. Es ist ein bisschen wie Sid Meier's Pirates im Jahr 2026. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Dann kann man sich natürlich sein Schiff aufrüsten und dann kann man neue Kanonen kaufen und dann kann man neue spezialisierte, das ist neu tatsächlich, kann man sich jetzt spezialisierte Crewmember anheuern, die dem Schiff nur mehr extra Boni geben. Ja, ist halt eher so, ja, schießt 5% schneller, gut.
Okay. Ja. Und die Optik haben sie ja auch ordentlich aufgemotzt, oder?
Genau. Das Ganze ist in der Anvil Engine, also in dieser modernsten Engine von Ubisoft, neu gebaut worden. Die kann wirklich was. Ich habe es ja schon erwähnt. Raytracing schaut großartig aus. Es gibt dynamische Wettereffekte. Da ändert sich dann wirklich im Spiel diese Lichtstimmung. Und das kann richtig schnell passieren. Also, war noch nie in der Karibik, aber angeblich ändert sich das Wetter recht schnell. Und das kann wirklich sein, dass da binnen Sekunden dieser Sturm aufzieht und im Hintergrund am Horizont siehst du schon Blitze und die Wolken und das ganze, den ganzen Schiff wird da im Blitz beleuchtet. Es schaut wirklich fantastisch aus. Und auch die Charaktergesichter sind sehr gut gelungen. Da bin ich ein bisschen empfindlich, wie man weiß. Ja? Die schauen wirklich, wirklich gut aus. Das Einzige, wo man sagen könnte, ja, man merkt, Ubisoft hat nicht mit Motion Capturing gearbeitet, sondern so mit dieser
Handpuppen
animiert. Also diese Hand, genau, diese Hand, die haben so ein bisschen diese Handpuppen-Ästhetik.
Wobei die Gesichter waren ja nicht die Stärke von Ubisoft, fand ich. Also vielleicht bei den Hauptfiguren, aber so die Nebenfiguren, die sind ja dann immer recht schnell abgefallen in der Optik.
Ja, das haben sie jetzt tatsächlich ganz gut hingekriegt. Das war ja noch bei Skull and Bones, war das ja echt schlimm. Also da, wenn du da einem, es gab keinen Grund, dir einen NPC anzuschauen, weil es gab nichts zu tun. Die haben echt schlimm ausgeschaut. Nein, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Also das kann diese Engine schon. Und was sie noch gemacht haben, sie haben im Vergleich zum Vorgänger das komplette Meer tauchbar gemacht. Also du konntest früher den einfach nicht untertauchen. Jetzt kannst du einfach auf hoher See aus deinem Schiff springen und runtertauchen. Und vielleicht findest du sogar einen Schatz. Und das schaut wirklich unter Wasser sehr, sehr gut aus. Das schaut fantastisch aus. Also da ziehen diese bunten Fischschwärme vorbei. Da hast du bunte Korallen. Schaut wirklich großartig aus. Ist halt spielerisch, bringt es halt leider nicht ganz so viel, weil ja, hin und wieder findest du mal eine Schatzkiste. Aber sonst ist halt unter Wasser relativ wenig los. Ist aber auch ganz cool, wenn du zum Beispiel im Hafen mal entdeckt wirst, kannst du jetzt einfach unter Wasser tauchen, unter irgendeinem Steg und einmal abwarten, bis du erwischt wirst.
Also bis du
nicht mehr gesucht wirst.
Ja, generell ist das Abtauchen ja einfacher, hast du gesagt, ne, als früher. Also auch das quasi entdeckt werden ist nicht mehr so dramatisch wie früher.
Genau. Das war ja in diesen alten Assassin's Creed-Spielen immer ein Riesenproblem. Da gab es Schleichmissionen. Also wenn der Entwickler gesagt hat, so, das ist jetzt eine Schleichmission, dann hast du nicht zu kämpfen. Und sobald du bei so einer Schleichmission entdeckt wurdest, war halt Game Over. Da war sofort desynchronisiert und die Mission ist von vorne losgegangen, was super nervig war, weil diese Missionen teilweise auch richtig lang sind und du schleichst da eben einem durch die Stadt nach und der darf dich auf gar keinen Fall erwischen. Und dann haben sie es teilweise so fies gemacht, dass sich der auf einmal spontan umdreht, weil er mit irgendwem quatscht und du wirst halt dann sofort entdeckt. Und das war immer sehr, sehr frustrierend. Das haben sie jetzt geändert. Du darfst auch auf Schleichmissionen vom Gegner gesehen werden. Im Notfall darfst du die sogar wegmeucheln. Also es passiert häufig, dass du zum Beispiel irgendeinen Schlüssel von dem Typen brauchst oder so. Du darfst den, also früher hast du den einfach bestehlen müssen und dabei dann entkommen müssen, ohne dass er dich entdeckt. Jetzt kannst du den im schlimmsten Fall sogar wegmetzeln und ihm den Schlüssel abnehmen.
Das kommt mir sehr zugute. Ja,
das kommt mir auch sehr zugute, weil ich bin der schlechteste Spieleschleicher, den es gibt. Und dabei bemühe ich mich immer so. Da verstecke ich mich schon immer hinter so einer Kiste.
Ja, ja. Und dann mir reißt da manchmal der Geduldsfaden, dass nach dem dritten Schleichgegner denke ich mir, Alter, jetzt hau ich dich um und dann entdeck dich, wer ich entdeckt und dann, genau. Ja.
Das ist der Grund, warum ich bei Indiana Jones nicht weiterkomme, weil irgendwann prügel ich alle nochmal weg.
Ja. Aber das war Indiana Jones, James Bond, das neue. Ist einfach, ja, es ist irgendwie, du kannst natürlich die Zeit des Spiels auch gut strecken, weil natürlich geht es dann viel langsamer, als wenn du sie einfach niederballerst. Aber gut. Aber es klingt doch alles sehr ausgezeichnet. Gibt es irgendwelche Punkte, die dich stören, wo du sagst, es ist nicht für jedermann?
Ja, also das Kampfsystem haben sie auch überarbeitet. Das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Da war es gerade in den ersten 4, 5 Assassin's Creed Spielen, also wirklich so.
Konter, tot.
Genau, und die Gegner haben sich in einer Schlangenlinie vor dir quasi angestellt und darauf gewartet, dass er sie wegschnitzt.
Ja.
Das passiert dir jetzt nicht mehr. Jetzt hauen sie dir auch mal in den Rücken. Ja, unglaublich, oder? Du kämpfst gegen eine Übermacht von 20 Gegnern und die stellen sich nicht in einer Reihe auf.
Fatal.
Ja, das macht's ein bisschen komplexer. Du hast aber nach wie vor diesen ultimativen Konter, wo du einfach alle mit einem Tastendruck, mit zwei Tasten, jetzt sind es halt zwei Tastendrücke, okay, wegmetzeln kannst. Muss man mögen. Also dieses Kampfsystem in Assassin's Creed war jetzt nie die große Stärke. Die Gegner blocken jetzt auch, also der blockiert dann halt mit seinem Enter-Säbel und du musst halt diese gelbe Leiste wegprügeln, damit der Block durchbrochen wird und erst dann machst du wirklich Schaden. Streckt auch so ein bisschen die Zeit, also du kannst halt nicht die ganze Zeit alle wegkontern und dann sterben sie, sondern du musst auch mal seine Parade durchbrechen. Das ist jetzt alles nicht. Es ist anspruchsvoller als in den alten Assassin's Creed Teilen, aber du brauchst jetzt nicht glauben, dass das irgendwie an Sekiro oder Elden Ring rankommt, auch nur in die Nähe.
Das würde ja auch die Zielgruppe, glaube ich, ein bisschen verbrennen.
Ja, das ist ein Spiel, das setzt du dich am Abend hin und fährst 2 Stunden mit deinem Schiff und machst deine Mission und meuchelst dann weg. Man kann dem Spiel natürlich auch vorwerfen, dass es ein Assassin's Creed ist. Also, wenn du jetzt sagst, ja, also ich kann mit diesem Parcours-Gameplay nichts anfangen und ich kann mit Schleichen so richtig gar nichts anfangen, ja, dann ist es eher nichts für dich. Und es ist halt, ja, es ist halt ein Assassin's Creed. Da wird halt, die Story ist ein bisschen langgezogen und da ist viel Drama und da wird viel geredet. Ob das jetzt immer so notwendig ist, sei jetzt damit dahingestellt. Klassisches, frühes Assassin's Creed. An der Story wurde geschraubt, diese Gegenwartspassagen. Bei Lego Industries, die alten erinnern sich, die waren einfach nur unnötig, langweilig und haben überhaupt nichts gebracht. Die gibt es jetzt nicht mehr. Dafür gibt es ein neues 8-teiliges Outro mit Blackbeard. Also 8 Missionen kommen extra dazu. Und es ist auch diese Geschichte rund um die Hauptfigur Edward. Der lässt ja seine Frau in England zurück, weil er sagt, er geht in die Karibik, wird reich und kommt zurück, damit sie ein besseres Leben haben. Die ist ein bisschen besser herausgearbeitet. Die war ja im Original eher so
Nebenschauplatz.
Ja. Da war halt irgendwie eine Motivation, aber im Prinzip war es auch wurscht.
Okay. Aber klingt grundsätzlich sehr gut. Ich nehme an, Vollpreis und Plattformen, genau. PC, Vollpreis. Xbox und PlayStation 5.
Ja, und Switch 2, wenn ich nicht irre. Aber ich glaube später. Aber ich
das ist der Spruch, den ich immer höre. Das war auch bei Bond, wartet man noch immer auf die Switch 2-Version. Und Lego Batman, glaube ich, kommt im August oder so.
Oh, okay. Wie lange dauert das üblicherweise?
Also entweder wird es nur versprochen oder es passiert wirklich irgendwann. Aber ich weiß nicht, Lego Batman hast du getestet? Also ich glaube, September kommt es für die Switch. Also kannst du circa ausrechnen.
Ja.
Vier Monate.
Ich würde mich wundern, wenn das auf der Switch so sauber läuft, wie es jetzt am PC oder auf den Konsolen ist.
Ich meine, das grundsätzliche Spiel ist 13 Jahre alt. Ne? Also vielleicht finden sie einen Weg. Das haben sie bei Skyrim und so auch geschafft. Aber ja, es ist wahrscheinlich die Frage, wie sehr der Fokus oder wo der Fokus liegt. Vielleicht warten sie mal auf Verkaufszahlen und schauen, ob der Port sich lohnt.
Wahrscheinlich, ja. Mich persönlich freut es, dass Ubisoft jetzt einmal bewiesen hat, dass sie auch, es ist ein Remake, natürlich bauen sie auf alten, auf einem sehr guten alten Spiel auf, aber sie können schon noch. Also gerade wenn man sich so Skull and Bones angeschaut hat vor 2 Jahren, sie haben daraus Elemente genommen aus Skull and Bones, da war ja auch nicht alles schlecht. und haben das geschickt eingebaut, also gerade was diesen Seekampf betrifft. Also sie sind schon lernfähig. Ich glaube, bei Ubisoft ist immer das Problem, wenn das Management daherkommt und sagt, so, dieses Spiel muss das und das können, macht's das. Und es muss ein Live-Service-Game sein, das wir über 15 Jahre betreiben können.
Ja, da können ja auch andere Studios mittlerweile ein Liedchen davon trällern.
Oi, wollen wir kurz noch das Xbox-Drama ansprechen?
Puh.
Wenn wir schon im Thema sind.
Können wir kurz anschneiden. Xbox entlässt, Microsoft entlässt 5.000 Leute und ich glaube rund 4.000 davon aus der Gaming-Sparte.
Genau, Studioschließungen, Arkane, glaube ich, hat es erwischt.
Ja, also die sich abgezeichnet haben, manche haben sich freigekauft, also wurden quasi in die Freiheit wieder entlassen, also abgestoßen. Ich glaube Double Fine zum Beispiel von Tim Schäfer. Mhm. Andere hoffen, glaube ich, noch auf einen Käufer. Aber es zeigt quasi dieses, also ich habe ein lustiges Video gesehen, wo, ich glaube, vom Summer Game Fest, wahrscheinlich vom Summer Game Fest, das war ja Anfang Juni, wo der Jeff Keighley irgendwie sagt, hey, und jetzt die Games-Branche, sie fetzt und es wird immer besser. Und dann hat er einfach dahinter geschnitten, so die Studios, die geschlossen wurden, die Studios, wo tausende Mitarbeiter rausgeschmissen worden sind. Eben jetzt das von Sony, dass die Datenträger halt eingestellt werden und quasi keine neuen Spiele mehr auf Disk gepresst werden. Und ja, also auch, was ich arg finde, ist, ich glaube, die Hälfte, wenn ich mich richtig erinnern kann, dieser knapp 4.000 Leute haben ja am Montag erfahren, tschüss mit Ü, und die andere Hälfte weiß es noch nicht. Und deshalb ist ja offenbar komplette Panik gerade, also vor allem bei Blizzard, also die können ja auch Microsoft mittlerweile, yeah. Also wo es da einschlägt, ne? Also Activision Blizzard eigentlich. Und das ist Hardcore. Also auch Bungie, glaube ich, hat Leute schon abgeben müssen. Also, nicht Bungie, 343 Studios, die am letzten Halo gearbeitet. Ja, also da kommt jetzt auch das, ich muss jetzt einmal schauen, wer das Remake jetzt vom, da kommt ja auch ein Remake vom 1er.
Ja, stimmt, ja. Remake, das ich erlebe.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer das gemacht hat, ob das 343 gemacht hat oder wer anderer. Aber ja, Microsoft ist Kahlschlag. Also,
org. Wie schätzt du das Gerücht ein, dass Microsoft die ganze Xbox-Sparte abstößt und quasi ausgründet in ein eigenes Unternehmen?
Ich bin jetzt kein Wirtschaftsjournalist, also ich wüsste jetzt nicht, welche Vor- oder Nachteile mit sowas daherkommen. Ich meine, das Produkt hat gestartet als Stiefkind bei Microsoft vor vielen Jahren mit der 1er, dann war es erfolgreich, dann war es lange Zeit das Liebkind dann und jetzt haben Stiefkind. Sie halt, genau, und jetzt war es die letzten Jahre halt wieder Stiefkind seit der Xbox One und ich glaube, das Unternehmen weiß halt gerade nicht, was sie tun sollen. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass die ganze Games-Branche zum Teil gerade nicht weiß, wo die Reise hingeht, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Sony sich mit Ruhm bekleckert. Also nein. du kannst eigentlich gerade nur das geringere Übel wählen. Und ja, ich also gerade bei Microsoft denke ich, es wird spannend, weil denen traue ich auch zu, dass sie in 5 Jahren das Ding ganz abdrehen oder dass es halt einfach eine Xbox-App gibt, wo du halt eben um $40 den Game Pass hast und ob du den dann auf deinem Fernseher aktivierst oder auf deiner Switch oder auf deinem Laptop, ist dann egal. Hauptsache, du zahlst die $40 und kannst halt dann das neue Gears of War spielen. Aber diese Strategie, und da ist Sony und Microsoft ja beide betroffen, wir bringen alle Spiele für alles, ja, also ein Gears of War für PlayStation, ein was war das, was auf der Xbox kommt, ist die Sony-Marke, ich habe schon wieder verdrängt.
Ich weiß, was du meinst. Also, ja.
Aber Sony natürlich vor allem auf PC gedrängt, ne, also dass die ganzen Games für PC kommen sind, God of War und so. Und sie haben sich halt gedacht, da fangen wir die PC-Spieler und die sehen dann, welche coolen Spiele wir machen. Und das habe ich jetzt auch irgendwo gesehen. Also das Ergebnis von, wir bringen PlayStation-Spiele für PC, war einfach, dass die Leute ihre PlayStation verkauft haben und gesagt haben, naja, ich habe auf PC Steam und jetzt habe ich auch noch die PlayStation-Spiele.
Ja, super.
Wozu baue ich eine PlayStation?
Eben, und die Games sind abbilliger.
Genau. Und jetzt haben beide, Microsoft und Sony, gesagt, naja, Moment, wir haben jetzt wieder Exklusivtitel, wir machen das wieder anders.
Ja.
Und ich denke mir so, wie kann das sein? Hat das vorher wer durchgerechnet oder probieren, machen die einfach Würfel, werfen die an D12 und sagen dann, keine Ahnung, 6 Plus ist, wir machen exklusiv und drunter nicht.
Es würde mich ja gar nicht wundern, vor allem wie Microsoft überhaupt jetzt noch Exklusivtitel entwickeln will, erschließt sich mir nicht ganz. Was ist denn da
übrig? Wer soll die machen?
Wer soll es machen? Wer ist jetzt für die Exklusivtitel da? Was sind die Exklusivtitel? Ist überhaupt schon was durchgesickert?
Ich habe Bethesda, habe ich jetzt gehört, weil auch Bethesda gehört ja Microsoft, die sich auch ein bisschen verlaufen haben in den letzten 10 Jahren. Das soll angeblich der Fokus künftig auf den Kernmarken sein.
Ah, du meinst das Elder Scrolls, das seit 15 Jahren
entwickelt wird? Eigentlich jetzt nur noch eine Kernmarke. Ja. Das wäre die Elder Scrolls, auf das ich seit 14 Jahren warte. Und Fallout könnte man auch wieder. Wobei
Fallout war ja immer nur ein Elder Scrolls in Postapokalypse Sci-Fi.
Aber ich meine, also ich würde mal sagen, ein Elder Scrolls, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 5 oder 6? 6 wäre es, ne? Wäre eine low-hanging fruit, wenn man es nicht komplett verscheißt.
Das gibt aber immer noch den Todd Howard. Also nicht vergessen.
Auch mit Starfield jetzt nicht das Genre revolutioniert hat, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Also ich finde es arg, auch dass das jetzt, keine Ahnung, ich finde, die Konsolenhersteller sollten sich schon um Exklusivdeals kümmern. Ich würde mir als Sony oder Microsoft einfach Capcom kaufen oder inhalieren. Oder sagen, ihr macht jetzt einen Titel wie Resident Evil oder so nur für uns oder zeitexklusiv für uns.
Ja.
Wieder mit sowas arbeiten, weil in-house kriegen sie das alle nicht gebacken. Also Sony hat jetzt auch, ich meine, Saros hat super Wertungen gekriegt, aber ich glaube, das hat sich null verkauft einfach, es ist einfach ein frustrierendes Spiel mit einem Setting, das nicht Mainstream ist. Jetzt kommt Wolverine, wo sie sich wahrscheinlich mehr erwarten im September. Aber das war es dann halt auch für Sony dieses Jahr. War Death Stranding dieses Jahr oder letztes? Ich weiß es nicht. Interessiert mich leider auch überhaupt nicht, der Titel.
Das ist ein Kennerspiel, wo halt 5 Leute drauf abfahren.
Ja, also auch da, wie tun wir weiter? Ja? Also was ist der Plan? Ich weiß es nicht. Also es ist, und auch, ich meine, das macht ja auch keine gute Stimmung, wenn irgendwie jeder Zweite in der Branche einen Job verliert. Ne? Also ich meine, wie motiviert sind die Leute dann, dass sie am nächsten, weiß ich nicht, was auch immer, Spiel arbeiten?
Ja.
Also,
und dann noch Crunch-Time vor der Veröffentlichung und
genau.
40 Stunden in der Woche extra nochmal Bugs fixen. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Na, die sind jetzt alle, da wird jetzt alles kreatives Potenzial frei. Die gründen jetzt alle kleine Indie-Studios, die alle nur noch Hits am laufenden Band produzieren. Wirst du sehen, genauso wird es laufen.
Meine Traumvorstellung, also diese Ex-Ubisoft-Mitarbeiter da, die Clay Obscur gemacht haben, ich meine, also bitte, setzt euch als 30, 40 Leute zusammen und macht's einfach einen kreativen Kracher. Es wird sich auszahlen.
Oder die Typen, die jetzt Blood of the Dawnwalker machen. Das ist ja auch so eine, Geschichte.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich meine, das sind die Meinungen aktuell ja noch sehr unterschiedlich. Also ein Kollege von uns war jetzt bei den Entwicklern und der war ja hyper, hyper gehypt nachher.
Ja.
Das
ist die Untertreibung.
Ja, ich habe jetzt einen anderen Podcast gehört, das war aber vor der Anspielsession. Die waren sehr skeptisch dem Titel gegenüber. Also ich bin gespannt. Also ich bin... Generell kann ich halt in diesem Jahr echt nicht sagen, dass keine guten Spiele rauskommen sind. Und ich meine jetzt allein im September, was noch kommt, ist halt irre. Aber auch da wird die Hälfte der Spiele wird sich schlechter verkaufen als prognostiziert und auch da werden Köpfe rollen. Und das ist halt ein bisschen schade aktuell in der Branche, dass du kannst dir halt keinen Fehltritt mehr erlauben. Und das ist natürlich eine Anspannung, die ist in keiner Branche gut.
Das sind ja schöne Aussichten. Naja, GTA 6 wird alles richten. Da bin ich mir sicher.
Ja, ich hoffe ein paar andere Titel auch. Allen voran Onimusha, das im September kommt. Das ist jetzt vorgezogen worden von Ende September auf Anfang September. Ich bin mega hyped.
Ich kann mich kaum halten.
Alex. Du spielst im September Dawn of War 4.
Ich spiele nur mehr Dawn of War 4.
Da viel über Spiele
reden. Sehr lange
reden.
Beschäftigt sein. Und dann werde ich nur noch für den Imperator brüllend... bei uns durch die Hallen im Büro ziehen und allen auf die Nerven gehen, wie geil es ist.
Sehr gut. Wir sind jetzt wieder auf einer knappen Stunde, junger Mann.
Ja, deswegen wollte ich jetzt schon langsam überleiten zum Rausschmeißen.
Yes, schmeiße er uns raus.
Ich schmeiße euch jetzt raus. Nein, ich schmeiße euch jetzt natürlich nicht raus, weil vorher müsst ihr uns nämlich noch auf PayPal 1 Euro in den Hut werfen. Also wir nehmen auch 2 oder 3 Euro. Wir sind da wirklich nicht heikel.
Nicht pingelig.
Wir sind da überhaupt nicht pingelig. Wir nehmen auch 500. Wobei, dann kriegen wir es mit der Steuer. Vielleicht keine 500, aber so 300 oder so. Ist wohl. Ihr wisst, was ich meine. Nein, paypal.me/hightechpodcast. Das sind aktuell unsere einzigen Einnahmen. Also wenn ihr uns da unterstützen wollt, da freuen wir uns natürlich sehr. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, kauft euch, filmt euch nicht selber auf der Toilette mit der Metabrille. Bussi und Baba.
Tschüss.